heute würde ich, bevor wir zur Ökonomie kommen, ein paar Anmerkungen zur Klausur geben. Und das gebe ich im Vorfeld, damit Sie vielleicht die folgenden Ausführungen anders wahrnehmen als vorher. Es ist natürlich nicht das Ziel, dass Sie hier nur die Klausur lernen, sondern wir haben ja ein paar Veranstaltungsziele, die ich Ihnen in der ersten Sitzung schon mal aufgelistet habe. Aber jetzt, wo wir so in der Mitte des Semesters sind, ist es sicherlich viel klarer, um was es eigentlich geht. Also, was ist das Ziel der Veranstaltung, unabhängig vom Ziel der Klausur? Die Klausur soll das abdecken, aber das Ziel der Veranstaltung ist, dass Sie Meilensteine der Computerspielgeschichte kennen, vielleicht auch solche, die Sie vorher nicht kannten. Also, ich liste ja hier eine Menge Spiele auf und das mache ich, damit Sie sich in der Computerspielgeschichte besser zurechtfinden. Mir ist schon klar, dass Sie das nicht in der Vorlesung lernen, aber ich hätte gerne, dass Sie sich da besser auskennen, weil Sie dann später bei Analysen, bei kritischen Gegenüberstellungen, bei Intermedialitätsdiskussionen einfach Titel benennen können. Es ist eines der großen Schwächen der Game Studies, dass viele Leute mitmachen, die eigentlich nur 10 Titel kennen, die sie immer halt dann auch wieder auspacken. Und je mehr sie sich da auskennen, desto detaillierter und präziser wird ihre Analyse. Sie sollen lernen, Spiele systematisch und historisch einzuordnen. Also systematisch heißt, dass Sie die Genrebestimmung relativ zielsicher vornehmen können. Relativ deswegen, weil viele Spiele sich in mehreren Genres bewegen und dann so eine Abwägung entscheiden muss, ist es eher ein Action-Adventure, ist es eher ein Rollenspiel, ist es eher ein Puzzle. Das muss man dann im Zweifelfall also mehreren Genres zuordnen. Und die historische Einordnung ist, wie bei allen Mediengeschichten auch, einfach der Umstand, dass kein Spiel einfach da war, sondern immer aufbaute auf Vorgängern und natürlich auch ihre Nachfolger geprägt hat. Also jedes Spiel ist in so einem historischen Kontext sowohl spielhistorisch als auch kulturhistorisch. Auch da gilt, Spiele kommen nicht einfach so, die Ideen kommen auch nicht einfach so, sondern sind meistens Anwendungen von Narrationen, die man aus anderen Medien kennt, ob das jetzt Filme, Literaturadaptionen sind oder Inspirationen oder eben Inspirationen aus alten Spielen. All das gehört zur historischen Einordnung. So, das ist das eine. Dann wäre es schön, wenn Sie werkästhetische Begriffe kennen. Also die, die ich hier immer so am Anfang vorstelle. Die sollen Sie verstehen, aber auch erklären und anwenden können. Das wäre der letzte Punkt. Verwenden Sie werkästhetische Begriffe in der Analyse von Medieninhalten, also insbesondere in einer Analyse von Spielen. Das übt sich. Das ist nichts, was man so einfach kann. So ein paar Dinge schon, also irgendwie, es ist eine 2D-Grafik, das sieht man relativ flott, aber es ist eine 2,5D-Grafik. Und welche Techniken werden angewandt? Ist das eher Parallax-Scrolling oder Sprite-Scaling? Solche Dinge sieht man irgendwann recht schnell, aber am Anfang muss man das wirklich üben. So, mit der Klausur wollen wir feststellen, inwieweit diese Ziele von Ihnen erreicht wurden. Dieses Dokument übrigens wird sehr bald auf der Webseite stehen. Ich habe wieder Probleme mit dem Upload, aber auch der Audiomitschnitt, Sie kriegen das alles also, zum Nachlesen und Nachhören. Wir möchten mit der Klausur feststellen, ob diese Ziele erreicht werden. Deswegen wird folgende Aufgabe gestellt, auch die kennen Sie ja schon. Ich spiele Ihnen ein Spiel vor, also so einen Ausschnitt eines Spiels. Sie müssen das Spiel anschließend systematisch und historisch einordnen und den gezeigten Spielausschnitt unter zwei der in der Vorlesung behandelten medienästhetischen Gesichtspunkten analysieren. Im Anschluss, also an die Sichtung, haben Sie 90 Minuten Zeit. So, das wird einfach die Aufgabenstellung Ihres Klausurzettels sein. Keine Überraschung, keine Tricks. Es gibt da nicht noch Frage B, die doppelt so viel zählt, sondern das ist Ihre Aufgabe. So bereiten Sie sich darauf vor. Besuchen Sie die Vorlesung, ist immer gut, oder hören Sie regelmäßig die MP3s, wenn Sie die Vorlesung nicht besuchen. Aber spielen Sie nicht, also nicht zocken, zocken ist auch witzig, aber versuchen Sie mal analytisch zu spielen, also spielen Sie Spiele an, versuchen Sie zu verstehen, wie dieses Spiel historisch einzuordnen ist, wie es vielleicht ästhetisch zustande gekommen ist. Also versuchen Sie mal Spiele anders wahrzunehmen, als Sie das vielleicht bislang getan haben. Recherchieren Sie, also spielen Sie nicht einfach nur, sondern lesen Sie dann vielleicht die Wikipedia-Seite dazu oder recherchieren Sie noch ein bisschen weiter. Es gibt bei vielen Spielen Zusatzinformationen, die man in dem Spiel selber so gar nicht mitbekommt. Insbesondere, was die Wikipedia Ihnen nicht liefert, sind die ganzen kulturhistorischen Einordnungen. Also Wikipedia ist hervorragend für Formästhetik, geht so. Da gibt es dann andere Quellen, die da tiefer reingehen, aber für die ganzen systematischen Einordnungen. Also die Wikipedia liefert Ihnen alles zu jedem Genre und tatsächlich auch ganz viele andere Vertreter. Wenn Sie ein Spiel gut finden oder wenn Sie ein Spiel sich anschauen, dann kriegen Sie viele Spiele drumherum. Aber es fehlt häufig so an kulturhistorischen und zum Teil auch technikhistorischen Einordnungen. Deswegen besuchen Sie die Vorlesung. Üben Sie die Anwendung. Das übt sich sehr gut in Gruppen. Also die spielästhetischen Merkmale, dass Sie einfach mal versuchen, ich spiele jetzt mal nicht, um Level 3 zu erreichen, sondern ich spiele jetzt, um die KI zu verstehen. Oder ich spiele, um zu verstehen, wie die Narration aufgebaut ist. Oder wie die Grafik oder wie der Sound läuft. Das ist mühsam und verändert das Spielerlebnis, aber es lohnt sich, weil Sie mit der Zeit dann auch wieder zum Spielen zurückkehren und diese Anwendung spielästhetischer Merkmale ganz automatisch vornehmen können. So, dann schauen Sie sich gute oder zumindest inspirierende Spielekritiken an. Da gibt es ein paar vernünftige Videoblogs, zumindest im englischsprachigen Raum. Ist nicht so, dass die alle gleich gut und jedes Mal gleich gut sind, aber das sind auf jeden Fall ansehenswerte Podcasts oder Vodcasts, wenn Sie so wollen, in denen bemüht wird, Spiele eben nicht nur so aus, was ist neu, was ist erschienen und ist die Grafik toll, sondern da geht es um Spielmechaniken, da geht es um systematische Einordnungen, da geht es um die Analyse, ob die Spielmechanik zur Narration passt etc. Also es sind in unterschiedlicher Qualität, aber das sind durchaus gute Seiten. So, die Klausur jetzt zur Benotung. Besteht aus drei Abschnitten, nämlich dem ersten ist die systematische und historische Einordnung und dann die entsprechenden Analysen. Warum Systematik und Historik zusammengefasst sind, liegt daran, dass Sie in der systematischen Einordnung halt die entsprechenden Genres zuordnen. So, und jedes Genre hat seine Geschichte. Insofern, wenn Sie sagen, das Spiel ist ein Science-Fiction-Spiel, dann können Sie sich halt überlegen, ob Sie jetzt was zur Geschichte des Science-Fiction-Genres schreiben oder ob Sie erst die systematische Analyse weiterführen. Das können Sie mischen, wie Ihnen das lieber ist. So, und wie kann man das, also einfach schreiben, Science-Fiction, können Sie sich vorstellen, ist nicht genug. Was kann man besser machen? Also, eine Genrezuordnung sollte durch zentrale Genre-Merkmale begründet werden. So, Science-Fiction sieht ja jeder, klappt nicht. Sie sind in der Klausur. Also, Science-Fiction, weil folgende Merkmale, typische Science-Fiction-Merkmale tauchen auf. So, damit verdeutlichen Sie, dass Sie das Genre verstehen und nicht gut geraten haben. Oder so intuitiv das Gefühl, Star Wars ist auch klar Science-Fiction. Ist es nicht. Insofern müssen Sie dann klar angeben können, was es alles noch sein kann. Vergleiche mit anderen Spielen desselben Genres unterstützen die Argumentation und dann brauchen Sie plötzlich Spielerepertoire. Es ist generell immer gut, wenn Sie mehr Spiele kennen, als jetzt in der Klausur gefragt werden. Da wird ja nur von einem gefragt oder als wir hier besprochen haben. Also wenn Sie andere Beispiele sinnvoll hinzuziehen können, das verbessert immer den Gesamteindruck. Wie bereiten Sie sich vor? Lernen Sie erstmal die entsprechenden Genres mit Ihren Merkmalen und typischen Vertretern. Das kriegen Sie auch dieses Jahr in der Klassiker der Spielegeschichte. Allerdings setzen wir die nicht voraus. Also Sie können durchaus mit, ich hatte ja eine Vorlesung, hatte ich zu Genres und alles andere können Sie in entsprechenden Stellen nachlesen. Je detaillierter Sie die Untergenres kennen, desto besser, weil Sie dann besser vergleichen können. Und lernen Sie nicht die typischen Vertreter, also lernen Sie nicht nur die Genres, sondern auch, welches sind so Spiele, die da typischerweise vorkommen, die das Genre geprägt haben. So, jedes Genre hat seine, jetzt kommt die historische Einordnung, hat die Geschichte, die Sie kurz referieren sollen. Kurz heißt, Sie haben ja gar nicht so viel Zeit, also es geht nicht um epische Ausbreitungen, wie sich Science Fiction seit Mary Shelley entwickelt hat, sondern besser ist es, dass Sie präzise auf den Titel eingehen, der in der Klausur rankommt. Konzentrieren, aber nicht beschränken Sie aufgrund der Kürze der Zeit Ihre Darstellung auf ludische Genres. Es ist ja immer wichtiger, ist es jetzt ein Rollenspiel, Action-Adventure, Shooter, Abenteuerspiel, Sportspiel, Rennspiel, solche Dinge können Sie sich da anschauen. Und das müssen Sie auch begründen. Und da können Sie hier die historische Einordnung vornehmen. Das heißt, Konzentration, da können Sie ein bisschen mehr schreiben. Und müssen nicht so viel zu Science-Fiction schreiben. Wenn Sie aber das Gefühl haben, nee, aber Science-Fiction passt ja so super, das ist echt ein Spiel, das ging, das referenziert ständig die Science-Fiction der 80er oder so, dann machen Sie das. So, Unterschiede in der Qualität in dieser Darstellung und damit auch in der Bewertung ergeben sich, wenn sie aus einer reinen Aufzählung von historischen Meilensteinen, dann kam das Spiel, dann kam das Spiel, dann kam das Spiel, auch Hinweise darauf geben können, welche Titel das gezeigte Spiel beeinflusst haben. Also wenn sie sehen, okay, da steckt ganz klar System Shock drin oder da steckt ganz klar The Curse of Monkey Island drin oder sowas. Wenn sie das sehen und das angeben können, dass das dann auch richtig ist, ist das natürlich ganz hervorragend. Das setzt allerdings voraus, dass sie sich in der Spielegeschichte ein bisschen auskennen. Je präziser Sie diese Einflüsse aufzeigen können, desto besser wird die Argumentation, weil Sie dann dieses Spiel nicht alleine so für sich stehen lassen, sondern es einbetten in verschiedene Kontexte und hier geht es um eine historische Argumentation. Das gleiche gilt auch für technische Genres. Also wenn Sie die Dispositive anschauen und sagen, es war ein Konsolenspiel für eine PS3, dass man dann so ein bisschen sich den Gedanken macht, was bedeutet PS3, in welchem technischen Biotop war das und wo kam es eigentlich her? Ein Ausblick auf die vom Klausurspiel beeinflussten Titel in der Zukunft dieses Spiels gehören ebenfalls zur historischen Einordnung, wobei es ihnen nicht zum Vorwurf gemacht wird, wenn sie über den in der Vorlesung behandelten Zeitraum ausgreifen. Wenn wir nur bis 2005 kommen, aber sie sagen, dieses Spiel hat aber einen Titel von 2012 geprägt, weil aus folgenden Gründen, macht ihnen das niemand zum Vorwurf. Es wird selbstverständlich nicht erwartet, aber es erhebt die Qualität der Gesamtdarstellung. Also, wie bereiten Sie sich vor? Vergrößern Sie das Repertoire der Ihnen bekannten Spiele. Hilft alles nichts. Entweder Sie spielen oder Sie schauen sich was an oder Sie reden mit Freunden drüber. Je mehr Sie kennen, das gilt für andere Medien auch, also bei der Filmanalyse würde man das ähnlich machen, aber je mehr Sie kennen, desto besser können Sie vergleichen. Analysieren Sie Spiele und informieren Sie sich über Ihre Einordnung in Technik, Kultur und Spielgeschichte. So. Dritter Punkt und zweiter und dritter, medienästhetische Analyse, das sind symmetrische Kapitel, die laufen ähnlich. So, in diesem Abschnitt beschreiben Sie den gezeigten Spielausschnitt mit den angesprochenen Begriffen. Dabei zeigen Sie A, dass Sie den Begriff verstehen und verstehen heißt, Sie können den erklären, Sie können kurz einen Satz dazu verlieren, was das eigentlich bedeutet und B, ihn korrekt auf ein konkretes Beispiel anwenden. Und korrekt heißt zweierlei, nämlich korrekt bedeutet auch, dass Sie die Abwesenheit eines Merkmals verstehen. Okay, hier wurden keine Normal Maps benutzt, das ist ja auch schon mal was, wenn Sie das sehen. Übertreiben Sie es nicht, bei 80er-Jahre-Grafik muss jetzt nicht jede Shader-Technik als, ja, dann gibt es auch keine Parallax Mapping und dann gibt es auch keine Echtzeitbeleuchtung und Occlusion Culling und so, das muss man nicht alles erwähnen, wenn es nicht da ist. Aber zumindest klar machen, dass man bestimmte Merkmale durchaus kennt und die Abwesenheit ist auch eine Form von richtiger Anwendung. So, bei den Spielen zu Anfang der Nullerjahre kann es aber durchaus relevant sein. Da ist halt so der Übergang zur 3D weitgehend vollbracht und dann geht so der Wettlauf los, wer kriegt die bessere Grafik hin. Und da ist es dann durchaus relevant, ob statische oder dynamische Schatten, Normal oder Parallax Maps oder Environment Reflections verwendet werden, weil manche Spiele das nicht machen, aus verschiedenen Gründen, weil sie es nicht können, weil die Plattform, auf der es läuft, zu schwach ist oder weil die Technik vielleicht noch gar nicht entwickelt war. Ganz wichtig auch, nicht einfach schreiben, sondern begründen Sie das Urteil im Kontext des Spielausschnitts. Begründen ist immer gut, wenn Sie nicht einfach aufzählen, sondern auch Beziehungen herstellen können zu anderen Dingen. Extra Punkte gibt es auch hier, wenn Sie die von Ihnen dargestellten Merkmale mit anderen Titeln vergleichen können, wenn es Ihnen also gelingt, eine formästhetische Entwicklung aufzuzeigen. Ich sage gleich was zu den Bewertungsgrundlagen. Sie erkennen vielleicht schon ein Muster. Das ist auch kein Zufall, da ist ein Muster drin. So, wie bereiten Sie sich vor? Lernen Sie die formästhetischen Begriffe und deswegen mache ich es vor der Vorlesung, weil es ja gleich wieder um formästhetische Merkmale bei Computerspielökonomien gehen wird. Und vielleicht hören Sie dann diesen Teil anders, wenn Sie wissen, aha, das ist tatsächlich relevant oder das kann relevant sein, wenn ich das anwenden will. Und, naja, üben Sie das auf konkrete Beispiele. Das lässt sich sehr gut in Gruppenarbeit trainieren. Das können Sie zusammen machen, dann sprechen Sie da. Sie gucken sich 5 Minuten Spiel an und versuchen darüber zu sprechen. Sie sollten dann Ihre Beobachtungen mit Produktionsnotizen, Reviews, Making-ofs oder Postmortems, das sind Berichte von Spieleentwicklern nach Abschluss des Projektes, in dem Sie schreiben, was lief gut, was lief weniger gut, was hatten wir vor, was haben wir tatsächlich geschafft. Und dann können Sie das abgleichen, ob tatsächlich das, was Sie da vermutet haben, es gibt einen echten Soundtrack von einem Orchester und dann stellt sich raus, das war eine raffinierte MIDI-Einspielung. Das sollte man vorher mal, also im Vorfeld oder nach der Analyse mal kurz gegenchecken, ob Sie da Ihr Ohr hinreichend geschult haben. das macht sich sehr gut, wenn man zusammen drüber spricht. So, Bewertungsgrundlage. Sie können Texte, also schreiben Sie ganze Sätze bitte. Sie können auch, wo es notwendig ist, eine Zeichnung verwenden oder eine Concept Map, gerade wenn Sie verschiedene Begriffe vernetzen wollen. Concept Map sind Begriffsnetze, mit denen die eigene innere Wissensorganisation visualisiert werden kann. Finden Sie, wenn Sie das interessiert, das ist eine schöne Form der Repräsentation von Wissen. Also ich will ja jetzt keine Stichworte mit Strichen dazwischen, aber manchmal ist es hilfreich, dass man so eine Entwicklung, das können Sie auch grafisch machen, also Sie müssen das nicht. Wo es besser ist mit einer Grafik, können Sie auf Text verzichten bzw. den Text erläutern hinzufügen. Wichtig ist, und das passiert mir immer wieder in den Klausuren, dass Sie nicht einfach die Vorlesung nehmen, dass sich irgendwie die Woche vorher reinbimsen und das dann hinterher wieder ausspucken. Also Sie sollen nicht einfach die Vorlesung Grafik referieren und dann kam das und dann das und in Folie 17 hat er das gesagt und irgendwas wird schon, so diese Schrotflinten-Idee, irgendwas wird schon hängen bleiben und das Falsche, das gucken wir mal, ob das wegfällt. Oder alles, was Ihnen zum Thema 90er Jahre einfällt, da habe ich immer so ein paar Stichworte, das geht nicht darum, dass Sie die Vorlesung reproduzieren können. Es geht darum, dass Sie die Inhalte der Vorlesung sinnvoll anwenden können, das ist ein Schritt mehr. Vorlesen reproduzieren ist total langweilig. Sie haben ja die Folien und also das müssen Sie mir nicht beweisen, dass Sie klug auswendig lernen. Sondern Sie müssen das, was Sie dort gelernt haben, verdauen und anwenden. So, und die Benotung erfolgt jeweils nach folgendem Maßstab. Ganz schlecht ist es, wenn Sie gar nichts können. Ist immer so, ne? Ist jetzt nicht überraschend. Also wenn Sie unzusammenhängend und unorganisierte Informationsbrocken ohne erkennbaren Bezug zur Frage auflisten, so, ja, Moment, ich erinnere mich, da wurde was gesagt, dann schreibe ich das mal auf, das ist eben diese Schrotflinten-Idee. Wenn Sie praktisch keine Spiele kennen, so, Sie kennen Tetris und Super Mario Galaxy und dann haben Sie dieses Spiel, was Sie in der Vorlesung sehen, schon mal gesehen und The Sims kennen ja auch alle. So, also nicht gut. Je mehr Sie kennen, desto besser ist es. Wenn Ihre Concept Map falsch oder so gut wie leer ist, also wenn Sie überhaupt keine Fachbegriffe kennen, weil Sie Spiele immer nur in den Kategorien ist total geil und knallt und ist total super, macht Spaß und so bewerten und darüber sprechen, das ist nicht die Form von Analyse, um die es hier geht. Woran liegt das? Sie waren vermutlich gar nicht in der Vorlesung oder haben sich dort zu viel mit Ihrer Facebook-Seite beschäftigt. Ich schaue auf die letzte Reihe. Ich weiß nicht, was Sie hier machen. Sie werden das, also das ist Ihr Ding, nicht? Sie teilen Ihre Zeit ein, wie Sie das möchten und Ihre Konzentration, aber wenn Sie den Computer, Sie können den Computer konstruktiv nutzen oder als also hochtechnisierte Form der Ablenkung, dann müssen Sie sich irgendwann fragen, warum Sie hier sitzen. Ich zwinge Sie ja gar nicht, hier gibt es keine Liste. Facebook können Sie zu Hause, können Sie sogar länger schlafen und Sie kriegen den Mitschnitt. Also überlegen Sie sich das, ich will das auch nicht kontrollieren und das ist, also machen Sie, was Sie wollen, aber beschweren Sie sich hinterher nicht, wenn Sie das in der Vorlesung Besagte nicht mitbekommen haben, weil gerade irgendeine Statusmeldung wichtiger war. Das müssen Sie lernen, aber ne, also die Freiheit hatte man in der Schule nicht, jetzt haben Sie sie und denken, ach, wie blöd muss der sein, dass er mich hier nicht dran hindert. Falsch, Sie sind blöd, wenn Sie meinen, das sei besonders clever, dass Sie hier unbemerkt Facebook arbeiten können, wenn ich mich hier vorne bemühe. Damit legen Sie nicht mich rein. Aber das lernen Sie alles noch. So, das wäre mangelhaft, wenn das sich in der Klausur wiederfindet. Ausreichend ist, wenn Sie zumindest einfache Zusammenhänge ohne Gewichtung oder Verständnis der Bedeutung aufschreiben können. Also wenn Sie so einen Aspekt kennen. Science Fiction heißt, es gibt Raumschiffe. Okay, alles klar. Sehr gut. Ist schon mal zumindest besser als Science Fiction heißt, dass es Technik und fiktional ist. So, das... So wissenschaftliche Fiktion, das ist Science Fiction. So, jetzt weiß man, okay, also mit Raumschiffen ist man schon auf der sicheren Seite, aber es ist, Sie haben das Gefühl auch, das kann nicht genügend sein. Also das ist irgendwie noch nicht das, um was es geht. Wenn Sie schon ein paar Spiele kennen, aber die einfach mal so nennen können, aber jetzt nicht wissen, warum Sie die jetzt hier nennen sollten. Wenn Sie einige Begriffe kennen, aber die so voneinander getrennt stehen. Wenn Sie hoffen, die Klausur durch reine Anwesenheit in der Vorlesung zu bestehen. Also genug wird schon hängen bleiben, dann setze ich mich einfach mal rein. Das können Sie machen, wenn Sie im Nebenfach ohne, wenn die Note Ihnen egal ist, dann können Sie das machen. Nicht, wenn Sie sagen, ich will nur bestehen und ich will den Aufwand minimieren, dann setzen Sie sich rein und gucken Sie mal, wie weit Sie kommen. Sehr weit wird es nicht sein. So, eine 3, befriedigend gibt es, wenn Sie mehrere Fachbegriffe korrekt verwenden, ohne sie miteinander in Beziehung zu setzen. Das sind diese Aufzählungen. A, B, C, erstens, zweitens, drittens und das kann man dann alles wiedergeben. Das ist, wenn Sie versuchen, durch auswendig lernen und anschließende Wiedergabe von Fakten die Klausur zu bestehen. Ist in Ordnung, ist befriedigend, also können Sie mit zufrieden sein, wenn Sie damit zufrieden sind. Das ist so die Form von klassischer, ich lerne schnell noch eine Woche vor der Vorlesung und dann wird das schon irgendwie klappen. Also ich übe nicht Anwendungen, ich rede mit niemandem darüber, ich versuche keine Beziehung zu anderen Titeln herzustellen, ich lerne halt diese komischen Folien, da ist zwar zu wenig Text drauf, aber die Begriffe irgendwie ist schon klar bei dem Bildchen, was das bedeutet und dann werde ich damit schon klarkommen. Besser wird es, wenn Sie die Fachbegriffe miteinander in Beziehung setzen und korrekt auf die Frage beziehen können. Also jetzt kommen hier schon Verbindungen zustande. Sie können Ihr Spielrepertoire, was jetzt auf dieser Ebene schon deutlich besser ist, auf die Fragestellung bezogen sortieren und geordnet darstellen. Also Sie zählen nicht einfach alle Titel auf, die Sie so kennen und die so lose damit vielleicht in Beziehung stehen, sondern können sagen, okay, aus folgenden Gründen nenne ich jetzt diesen Titel. Mit Begriffen, die in der Vorlesung angesprochen wurden. Ihre Concept Map enthält jetzt Begriffe und Verbindungen unter diesen Begriffen. Sie kann aber nur zur Beschreibung der Sorte von Phänomenen und Beispielen benutzt werden, die bei Ihrem Aufbau beteiligt waren. Also Sie können nur die Dinge wiedergeben, die wir hier auch besprochen haben. Vielleicht kennen Sie die Beispiele, die auf meinen Folien sind und die Beziehungen, die Sie auf den MP3s gefunden haben. Das kriegen Sie hin, auch flüssig in der, also auf die Fragestellung bezogen. Aber Sie haben fleißig gelernt, aber noch zu wenig nachgedacht. Es fehlt noch so das Geschmeidige, was die sehr gute Benotung erfordert, weil Sie nämlich Beziehungen über die konkrete Frage hinaus herstellen. Sie können abstrahieren, Sie können verallgemeinern, Sie können eine Zusammenfassung des Gesagten geben. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei Science Fiction irgendwie Folgendes wichtig ist. So, und das wird noch ausgewogen demonstriert, also nicht das komplette Science-Fiction-Repertoire wird abgeschmückt. Sie wissen viel zu viel, als dass Sie das in einer Klausur darstellen können. Das wissen Sie auch und können sich entsprechend beschränken. Sie haben ein umfangreiches Spielerepertoire, das Sie spontan auf neue Fragestellungen bezogen ordnen und selektiv darstellen können. Das ist auch wichtig. Ihre Concept Map enthält mehr Einträge und Verknüpfungen, als durch die Vorlesung geliefert wurden, weil Sie sich selbstständig mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist eine sehr gute, also eine überdurchschnittliche Leistung. So, woher kommen diese schönen Diagramme und die Bewertung, komme ich gleich zu. Die Gesamtnote ist einfach der Schwerpunkt der Darstellung. Da mag es mal einen Lichtblick geben, dass hier tatsächlich Beziehungen hergestellt werden, aber ansonsten überwiegend aufgezählt wird. Da gilt es dann um den Schwerpunkt. Und die Gesamtnote ist der Durchschnitt, gleichgewichtete Durchschnitt der drei Abschnitte. So, woher kommt das Bewertungsschema? Das ist die Solo Taxonomy, also Solo heißt Structure of Intended Learning Outcomes. Also Lernziele, das ist die Struktur von Lernzielen, die man hat. Und diese Lernziele sind Strukturen, die können halt, da gibt es fünf Ebenen. Da gibt es die Pre-Structural, also vorstrukturiert, so, das ist das, was man weiß, bevor man irgendwann anfängt zu lernen. Da ist irgendein Vorwissen da, aber es ist noch nicht geordnet. Dann gibt es das Mono-Structural, also die eindimensionale darstellen. Man kennt einen relevanten Aspekt, den kann man auch darstellen. Multistructural, da kennt man mehrere relevante Aspekte und kann die nebeneinander aufzählend darstellen. Dann relational, da kann man diese mehreren Aspekte relational miteinander in Beziehung setzen. Und extended abstract, man kann abstrahieren, man kommt aus dem Zeug raus und kann auch andere Dinge damit machen. Wenn Sie da mehr zu wissen wollen, empfehle ich Ihnen folgenden Film. Teaching and Understanding, den gibt es auf YouTube mit deutschen Untertiteln. Ich denke aber sogar, hier, genau, das ist immer den Ausschnitt, den ich an diesem Zeitpunkt dann gerne zeige. Ich brauche nur Ton. Moment, Ton ist hier. Der ganze Film dauert eine halbe Stunde, sehr empfehlenswert.
Professor John Dewey's message here. The solo taxonomy, short for structure, observed learning outcome.
I'm
no understanding.
code for the dynamic simulation of cattle. It has been selected for different genetic characteristics like chop, milk, meat, size, following behavior, to name a few.
We refer to them as 4 and 5 as deep understanding.
This is what to prove that it is always equivalent to information.
Levels 2 and 3 are referred to as surface understanding.
We could have a proposition in which we see a pronoun, operator, and then we'll have a if-else comes from, and
wait, is that a colon or a semicolon?
So. Also, das ist. Ah, ich muss jetzt wieder. Achso, jetzt muss ich hier wieder. Alles ganz schwierig. So, jetzt können Sie mich wieder hören. Jawohl, ich drücke mal die falschen Tasten, so nicht im Spiel. Also, da können Sie sich den ganzen Film anschauen. Da geht es um Hochschuldidaktik. Auch alles, was ich hätte machen sollen. Die hätten nämlich viel stärker das einstudieren sollen. Ich soll Ihnen nicht nur Begriffe vorlesen, sondern wir müssten es eigentlich auch üben. Da fehlt mir leider immer so die Zeit dazu. Deswegen nun dieses Intermezzo, dass Sie wissen, was Sie nun selber tun können, um zu üben. Sie können hier noch ein paar, also es gibt jede Menge Hinweise, wie man sein Classroom aufbauen kann, insbesondere diese Verben. Also man kann feststellen, auf welchem Level man irgendwie arbeitet, wenn man sich schaut, wie kann ich das beschreiben, was ist eigentlich mein Hauptvorgehen, definiere ich hier nur, zähle ich auf, kombiniere ich, oder analysiere ich und setze zusammen oder finde ich sogar neue Hypothesen oder Vorstellungen oder Zusammenfassungen. Und da können Sie, oder das können Sie halt in der Gruppenarbeit vornehmen, dass man einfach versucht, mal auf jedem dieser Level eine Spielanalyse hinzubringen oder eine historische oder systematische Einordnung, um zu sehen, in welche Richtung das geht. Das Schöne ist, es sind fünf Schritte, deswegen habe ich das hier sehr schön in die, also eine 6 heißt, sie kommen gar nicht. Das ist so, gibt es glaube ich gar nicht mehr in der Uni. Leistungsverweigerung. Also es reicht ja, wenn man eine Note hat, mit der man durchfällt. Also das können Sie lesen. Es gibt hier noch, also wenn Sie da, A Guide for School, es gibt 2 Bände, wie Sie wirklich intensiv für Selbststudium diese Solo-Taxonomie anwenden wollen. Soweit gehe ich hier gar nicht, aber das ist seit vielen Jahren, ist das die Grundlage meiner Bewertungen. Das gibt's, also das kann man für Spielanalysen anwenden, das kann man für eigentlich das komplette Hochschulprogramm anwenden, dafür ist es auch entwickelt worden.